Breitband Topic.
Es ist 15 Jahre her, dass sich zuletzt eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe des Bundestages über die Auswirkungen des Internets Gedanken gemacht hat. Ab Ende April 2010 wird nun die Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft ihre Arbeit aufnehmen. Eine umfassende Bestandsaufnahme soll entstehen, wie das Internet unser Leben tagtäglich verändert. Tarek Amir hat sich die Enquete-Kommission angesehen.
Das Bündel an Themen, mit denen sich das Gremium beschäftigen soll, ist groß. Vor allem soll die Kommission untersuchen, wie das Internet Kultur, Wirtschaft, Bildung, Recht und Demokratie beeinflusst. Konkrete Gesetze, etwa zum Urheberrecht oder zum Datenschutz, sollen nicht erarbeitet werden. Bundesfamilienministerin Christina Schröder erklärte in der vergangenen Woche, dass sie sich als Effekt der Enquete-Kommission auch einen besseren Dialog zwischen Netzgemeinde und professioneller Politik wünscht. Schröder sagte, sie erhoffe sich, dass
Denkweisen und Belange des Internets endgültig in der Politik Beachtung finden, dass vielleicht auch bestimmte Aussagen weniger werden, die eigentlich vor allen Dingen von gegenseitigen Vorurteilen geprägt sind. Und das erhoffe ich mir einfach, dass wir es hinbekommen, da einen konstruktiveren Dialog hinzubekommen. Und da ist so eine Enquete-Kommission gut.
Der designierte Vorsitzende der Enquete-Kommission ist der CDU-Abgeordnete Axel Fischer. Er ist bisher nicht durch Internetaffinität aufgefallen und erklärte im Januar öffentlich, ich habe nicht die Zeit, mich stundenlang im Internet aufzuhalten. Die Unionsfraktionen werden mit 6 Abgeordneten in der Kommission vertreten sein. Die SPD entsendet 4 Vertreter, die FDP 3 und die Linke sowie die Grünen jeweils 2 Abgeordnete. Nur die Grünen und die Linke haben bislang ihre Sachverständigen für die Kommission benannt. Die anderen Parteien halten sich noch bedeckt. Als virtuelle 18. Sachverständiger sollen auch ganz normale Netznutzer in der Kommission Gehör finden, denn das Gremium will mit einer eigenen Homepage und einer Wiki im Dialog mit der Netzgemeinde bleiben. Eine bessere Kommunikation zwischen Internetnutzern und professioneller Politik scheint auch dringend geboten. Mittlerweile hat das Internet ein wichtiges politisches Aktionsfeld eröffnet, das lange Zeit an den etablierten Parteien vorbeilief. Der 2%-Erfolg der Piratenpartei bei der letzten Bundestagswahl war für sie ein Warnsignal, dass der politische Einfluss netzaffiner Gruppen die Politik in Deutschland verändert. Die Arbeitsgruppe hat nun bis zum Sommer 2012 Zeit, sich zu beraten. Dann soll das Gremium seinen Abschlussbericht mit politischen Handlungsempfehlungen vorlegen.
Vor der Sendung hatten wir Gelegenheit, mit Axel E. Fischer zu sprechen. Er ist, wie gerade gehört, der designierte Vorsitzende der Enquete-Kommission. Welche Formen der Mitwirkung er sich für den 18. Experten, also die Bevölkerung, vorstellen kann, haben wir ihn zuerst gefragt.
Also wir wollen eine große Transparenz, zum Beispiel wenn wir eine Anhörung planen, dass die Texte für die Anhörung vorher schon im Internet sind, dass dann auch die Bürgerinnen und Bürger über das Internet uns Informationen geben können, was sie jetzt den Sachverständigen zum Beispiel fragen würden, was sie von bestimmten Texten halten, bis hin zu Überlegungen, dass man bei einer Anhörung eine sogenannte Twitter-Wall aufbaut, wo dann die Möglichkeit ist, online dann quasi mit dabei zu sein und auch Kommentare abzugeben, was dann den Fragesteller aus der Kommission die Möglichkeit gibt zu sagen, ach, die Frage, die ich auf dem Zettel habe, ist weniger interessant als die, die da gerade einer von draußen rein twittert. Ich stelle mal die. Diese Möglichkeiten wollen wir alle nutzen, bis hin zu Diskussionsforen und mehr.
E-Participation, also elektronische Teilhabe, ist ja einer der Schlüsselbegriffe, eben auch Teil der Agenda Ihrer Kommission. Wie könnte E-Participation aussehen, perspektivisch auch für den alltäglichen politischen Betrieb über das Arbeiten der Kommission hinaus? Was könnten Sie sich da vorstellen?
Wir hoffen, dass das Ergebnis dann ist, dass zum einen natürlich Verwaltungshandeln vereinfacht wird, dass Führerscheine online bestellt werden können. Mit dem elektronischen Personalausweis, den wir ja einführen wollen, wird das einiges vereinfacht. Bis hin zu der Möglichkeit, wie die wir im Bereich E-Petitionen schon haben beim Deutschen Bundestag, dass man möglichst den Bürger frühzeitig in Dinge mit einbindet.
Im angelsächsischen Bereich macht jetzt Open Data Furore seit einiger Zeit. Könnten Sie sich sowas auch in Deutschland vorstellen? Wie könnte das dann aussehen?
Also ich will jetzt die Ergebnisse der Enquete-Kommission nicht vorwegnehmen, aber dieses Thema werden wir uns mit Sicherheit intensiv vornehmen und grundsätzlich vorstellen könnte ich mir schon einiges. Ja.
Aber Sie als Netzexperte und Vorsitzender der Kommission, designierter Vorsitzender, welche Modelle könnten Ihnen vorschweben, die man überhaupt erstmal diskutiert in der Kommission, die Open Data betreffen?
Ich muss, was das angeht, diese Dinge mit den Obleuten besprechen, was da in diesem Bereich gemacht werden soll. Wir haben auch die Schwerpunktthemen nur auf diese 5 Bereiche bisher festgelegt und werden in einer der nächsten Wochen, sobald die Kommission mal konstituiert ist, unser Arbeitsprogramm geben und dann werden wir auch festlegen, was wir im Bereich Open Data machen werden.
Es gab ja jetzt vor einigen Tagen das Politcamp in Berlin, also so eine große Konferenz mit vielen wichtigen Netzakteuren. Politiker trafen auf Netzakteure. Waren Sie eigentlich da zu Gast?
Nein, das war ich nicht.
Da gab es einen Schlüsselbegriff Liquid Democracy, das soll ein neues Demokratiemodell sein. Können Sie sich sowas vorstellen, dass sowas praktikabel ist?
Wir werden mit Sicherheit in diesem Bereich auch über die Frage einer Teilnahme an einer elektronischen Wahl diskutieren. Ob sowas wirklich praktikabel ist, muss man im Einzelnen sehen. Das muss man dann auch überprüfen. Ich persönlich habe, was das angeht, weil das Grundgesetz ja zur Frage, wie Wahlen abzulaufen haben, klare Ansätze hat, muss man fragen, ob es überhaupt möglich wäre, ob die Wahl dann noch gleich allgemein und so weiter ist.
Jetzt gibt es ja einen weiteren Begriff, der explizit genannt wird in dem Antrag, der im Bundestag beschlossen wurde. Da geht es um die Netzneutralität, ein umstrittener Begriff. Wie würden Sie Netzneutralität definieren?
Also für mich heißt das ganz klar, dass wir im Internet die größtmögliche Freiheit geben müssen. Diese teilweise übertriebene Regelungswut muss man versuchen zurückzuhalten. Selbstverständlich ist für mich, dass die Freiheit des Einzelnen dort aufhört, wo er die Freiheit eines anderen einschränkt, wie es im Grundgesetz auch steht. Aber das ist für mich der Hauptpunkt. Größtmögliche Freiheit im Netz garantieren. Und das wird auch Aufgabe der Orchid sein, die so zu machen, dass damit die Sicherheit auch gewährleistet ist, dass die Nutzer auch etwas an Medienkompetenz gewinnen. Denn es ist für mich manchmal interessant, wie über die Frage von Daten im Netz diskutiert wird, wer darf welche sehen und man in bestimmten Foren selbstverständlich alle Daten freigibt und sich gar nicht drum kümmert, weil man das Gefühl hat, man sitzt in seinem eigenen Zimmer, quasi im Privaten, sitzt am PC und tickert eigentlich durch die Welt und ja, gibt der Öffentlichkeit viele Dinge preis, die man vielleicht gar nicht preisgeben wollte. Das hat dann mit Medienkompetenz zu tun, auch das wird mit dazugehören.
Wir hatten ja gerade schon mal das Thema Partizipation, Teilhabe, Digital Divide, also digitale Spaltung. Nun gibt es ja schon seit längerer Zeit Projekte außerhalb des Bundestages, wo Bürger die Chance haben, sich an Abgeordnete zu wenden. Abgeordnetenwatch.de ist so ein Beispiel. Was halten Sie von dieser Plattform? Ich habe da mal nachgesehen, es sind ja 3 Fragen an Sie gerichtet worden oder 5 Fragen, glaube ich sogar. Und Sie haben 2-mal mit einer Standard-E-Mail geantwortet, während andere Kollegen teilweise 40, 50, 100 Antworten in persönlicher Art und Weise da formulieren. Ist das ein Angebot, das Sie interessiert oder halten Sie das für nicht adäquat?
Bürger, die mit mir in Kontakt treten wollen, können das seit vielen Jahren über elektronische Medien, über meine Internetseite, über E-Mails oder auch telefonisch oder per Brief. Und ich gehe davon aus, dass man, wenn Anfragen kommen, auch weiß, mit wem man es da zu tun hat. Und das ist über Abgeordnetenwatch.de nicht ganz so einfach. Deshalb habe ich mich bisher in dieser Sache so verhalten, dass ich den Bürgern, die sich an mich wenden, die Möglichkeit gebe, sich direkt an mich zu wenden.
Das funktioniert eigentlich
auch ganz gut.
Der Wert ist ja bei Abgeordnetenwatch, dass diese Kommunikation transparent und nachvollziehbar für Dritte stattfindet, eine Art Forum eben. Und viele Ihrer Abgeordnetenkollegen nehmen das ja wahr. Ist das Leichtfertigkeit oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich glaube, dass es jeder seinen eigenen Arbeitsstil hat und das ist auch gut so. Denn man kann immer auch hier in der Rückschau bewerten, ob es dann von Erfolg gekrönt war oder weniger von Erfolg gekrönt war. Ich habe mich dazu entschieden, das ähnlich zu machen, wie auch Wolfgang Schäuble das gemacht hat, weil es bisher keinerlei Probleme im Wahlkreis oder sonstiger Art gab, dass Menschen, die mich angeschrieben haben, keine Antwort bekommen haben. Und für mich ist dann doch schon wichtig, mit wem ich es da zu tun habe. Und das ist halt auf einem anderen Weg deutlich einfacher zu überprüfen als über so ein Online-Forum.
Nun gibt es ja auch eine ganze Reihe weiterer Vertreter Ihrer Fraktion, die schon seit längerem in Sachen Web 2.0 beispielsweise auch sehr aktiv waren. Deswegen gab es ja hier unter einige Überraschung, dass Sie zum Vorsitzenden gemacht worden sind. Würden Sie sich als Netzexperte bezeichnen?
In einer Orchid-Kommission nimmt man sich die Experten von außen, das ist ja genau der Vorteil der Orchid-Kommission, dass man bei 17 Abgeordneten, die mit den Themen auf unterschiedlichster Ebene befasst waren, auch 17 Sachverständige, Experten von außen dazu nimmt. Das ist ja auch der Reiz davon, dass die Abgeordneten ihren eigenen Horizont erweitern.
Aber aktuell, wie würden Sie sich aktuell als Netzexperte bezeichnen? Das wäre doch wünschenswert für die Bürger, dass in der Enquete-Kommission Parlamentarier sitzen, die eine Affinität zu dem Thema haben Und man wird doch den Eindruck nicht los, dass es hier und da eher um eine Weiterbildungsmaßnahme geht für Parlamentarier in Sachen Netzkultur.
Nee, da will ich schon massiv widersprechen. Um eine Weiterbildungsmaßnahme geht es ganz bestimmt nicht. Es ist ja zusammengewürfelt aus unterschiedlichen Fähigkeiten, die gesamte Kommission. Es hat ja jeder seinen eigenen Einstiegspunkt in dem Bereich und es ist ja keiner Experte in allen Bereichen, sondern die Arbeit in einer Kommission, da muss man sich gegenseitig ergänzen.
Breitband Topic.
Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. Axel E. Fischer kann sich neben 17 Experten, externen Experten für die Kommission auch eine konkrete Mitwirkung der Bevölkerung vorstellen. Darüber habe ich auch mit Jan Linhardt gesprochen. Er ist einer der Initiatoren des Projektes ECHO, das neue Form der demokratischen Teilhabe über das Netz anbieten will. Im Netz ist dieses Projekt unter ecologic.org zu erreichen. Warum sich die Gesellschaft durch aktuelle Angebote der Politik bisher nicht ausreichend angesprochen fühlt, habe ich ihn zuerst gefragt.
Also wenn ich jetzt ein Problem habe als Bürger, dann möchte ich jetzt sofort mich informieren, was andere Leute darüber denken, eventuell meine Meinung dort einbringen, damit gleich einen sichtbaren Effekt erzielen und vielleicht auch die Möglichkeit haben, selbst sofort eine Aktion zu starten, beziehungsweise eben da, wo mich der Schuh drückt, sofort einzuwirken. Das kann ich bei diesen Projekten nicht, weil letztendlich sind das einmal eben solche Partizipationsverfahren, die sehr schön gemacht sind, die gut moderiert sind, aber genau da liegt dann auch die Beschränkung. Die sind sehr gut, wenn man eben eine Konsultation machen will. Ne? Jetzt möchte die Institution wissen, was die Bürger zu dem und dem Thema sagen, dann kann man sich diese Meinung einholen und damit dann arbeiten. Und wenn man das dann noch ein bisschen transparenter gestalten würde, als es jetzt passiert, was genau dann mit dieser Bürgermeinung passiert und wie genau die dann die Entscheidung beeinflusst, dann wäre das schon eine gute Sache.
Eine umfangreiche Kritik an den E-Petitionen beispielsweise, dass sie eben, wie Sie auch sagen, nur zur Konsultation durch die Bevölkerung dienen, dass ihnen die Verbindlichkeit fehlt. Wie sollte denn so eine Verbindlichkeit zukünftig gestaltet werden?
Also das Problem ist ja, dass verbindliche Entscheidungen im Internet durch die Bevölkerung ohnehin einer Beschränkung bestehen, einfach weil eben im Internet nicht jeder teilnehmen kann. Und selbst wenn er das könnte, würden eben nicht immer alle Leute an allen Entscheidungen teilnehmen können. Also letztendlich würde das dann Lobbyismus Tür und Tor öffnen, weil die vielen Entscheidungen dann letztlich nur von den wenigen Experten in Anführungsstrichen dann entschieden werden würden. Und wir hätten dann wieder nicht Zugriff. Was man aber machen kann, ist, man kann über ein Meinungsbild eine kritische Masse erreichen. Das heißt, wenn ich sehe, viele Leute sind schon der und der Meinung, dann kann man denen sagen, so jetzt werdet mal aktiv. Und so eine Aktivität kann zum Beispiel sein, ein Volksentscheid. Und der kann eben dann relativ verbindliche Konsequenzen nach sich ziehen und die sind dann auch klar nachvollziehbar für die Bevölkerung. Das, glaube ich, würde dann auch die Motivation der Leute wesentlich steigern.
Sie versuchen, ein Werkzeug anzubieten, das dezentral wie ein Forum funktioniert, dann diese Meinungen bündelt und als Resultat aus diesen Meinungen beispielsweise kollektiv ein Antragstext für einen Bürgerentscheid formuliert wird.
Das wäre ein Szenario. Ein anderes Szenario wäre, wir gründen unseren eigenen Kindergarten mit unseren Nachbarn und so weiter. Oder wir gründen eine internationale NGO oder eine Partei oder ich gebe hier einfach nur meine Meinung ab.
Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir beobachten gerade in den letzten Wochen verstärkt, dass es seitens der Politik, der institutionalisierten Politik, diverse Initiativen gibt, um die Netzgemeinde anzusprechen. Wie könnten Sie sich vorstellen, könnte eine Synchronisierung dieser Aktivitäten mit Ihren Aktivitäten aussehen?
Wir sind vollkommen offen für Kollaboration. Uns ist klar, dass das, was wir vorhaben, wir gar nicht alleine schaffen können. Ja, wir können das nur in Zusammenarbeit mit E-Partizipationsprojekten, mit den Politikern, mit den NGOs, mit den bestehenden Aktionsplattformen.
Könnte es denn so sein, dass Ihr Werkzeug, das Sie anbieten werden in Zukunft, dass das tatsächlich auch von staatlichen Stellen mit angeboten wird, dass Sie da in Kooperation dieses dezentrale Forum, diese dezentrale Diskussionsplattform anbieten?
Also wir sind da ganz aktiv. Also wir sind auch ein E-Partizipationsprojekt. Wir sind auch beim europäischen PEPNET, was ein Verbund ist der europäischen E-Partizipationsprojekte. Uns ist klar, dass letztendlich alle an einem Strang ziehen müssen. Also die Verbindung von Top-Down- und Bottom-Up-Projekten, das heißt sowas wie AVAS oder Campact und so weiter, das sind typische Bottom-Up und die stehen eben in Opposition zu den typischen Top-Down, wie zum Beispiel einer Konsultationsplattform der Europäischen Kommission etc. oder Bürgerhaushalt Hamburg und so weiter, was alles gute Projekte sind, aber die Verknüpfung fehlt halt. Und genau das möchten wir dadurch überbrücken, dass wir ein gemeinsames Tool anbieten, wo jeder seinen Mehrwert draus schöpft.
Jan Linhardt von Ecologic und wir bleiben beim Thema Netzpolitik. Staatliche Regulierung des Internets, allein dieses Stichwort spaltet und erhitzt die Gemüter. Nicht anders im aktuellen Fall, bei dem es um Jugendschutz im Netz geht. Am Donnerstag einigten sich die Ministerpräsidenten in Berlin auf eine Novelle des Jugendmedienschutzstaatsvertrages. Erlauben Sie mir einen Exkurs an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob man solche Worte twittern kann, ob Sie die Zeichenzahl einhalten. Ein Wortungetüm, der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, der im kommenden Jahr in Kraft treten soll. Darin wird unter anderem geregelt, wie Eltern ihre Kinder zukünftig vor schädigenden Inhalten im Internet bewahren können. Und zwar ganz freiwillig. Deshalb, so die Politik, könne von Internetzensur keine Rede sein. Vera Linz zu den Argumenten der Gegner und Befürworter des neuen Jugendmedienschutzstaatsvertrages.
Das Netz wird in seiner Freiheit dadurch nicht beeinträchtigt.
Versichert Martin Stadelmeier, Chef der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz, die federführend ist in der Medienpolitik der Länder. Das Besondere am Gesetz sei die Autonomie des Nutzers.
Der Grundgedanke ist, dass wir ein nutzerbestimmtes Jugendschutzsystem einführen wollen. Das heißt, die Eltern können bestimmen, welche Jugendschutzangebote sie ihren Kindern zugutekommen lassen wollen. Und diese Jugendschutzangebote müssen zur Verfügung gestellt werden von denjenigen, die einen Internetanschluss bereitstellen bzw. müssen käuflich sein für Eltern.
Das heißt, alle Provider, die einen Zugang zum Internet bereitstellen, müssen ab dem kommenden Jahr Filterprogramme mitliefern, die es Eltern ermöglichen, je nach Alter ihrer Kinder, den Zugang zu bestimmten Webseiten zu sperren. Noch gibt es diese Filtersoftware allerdings nicht. Klar ist aber, sie soll Alterskennzeichnungen lesen können, die sich Webseiten mittels Klassifizierungssystemen selbst und freiwillig geben. Wer sich nicht einstuft, wird automatisch rausgefiltert, für alle unter 18. Während Details des neuen Gesetzes bei der Internetwirtschaft umstritten sind, schüttelt die Netzgemeinde gänzlich den Kopf. Wie zum Beispiel am vergangenen Samstag auf dem Politcamp 2010 in Berlin.
Die Netzgemeinde war, weiß Gott, nicht beteiligt.
Wieso nehmen wir Kinder und Jugendliche nicht auch als Menschen ernst und fragen uns, warum wir das Ganze nicht vielleicht auch im Curriculum in der Schule als Unterrichtsfach oder so anbieten könnten? Hey, wie gehe ich denn mit meinen Medien eigentlich um?
Wenn ich jetzt irgendwas sehen wollte, was da gesperrt ist, dann ist die Filtersoftware sofort wieder weg, weil dann nach ein paar Tagen auf YouTube Videos sind, wie man das ganz leicht wieder aushebelt. Anstatt auf Verbote zu setzen, sollte man lieber schauen, wie man die Jugendlichen selber dazu bringt, gar nicht erst solche Seiten aufzurufen.
Dass der geplante Jugendschutz im Netz gar nichts bringt, weist die Politik zurück. Gerade für kleine Kinder, die erst wenig Erfahrung mit dem Internet haben, sei ein Filter sehr hilfreich, heißt es. Die praktische Umsetzung des Jugendmedienschutzes hält jedoch noch viel Zündstoff bereit. Blogger zum Beispiel machen sich Sorgen. Wenn sie ihren Blogs eine Altersfreigabe verpassen, wie genau werden die Inhalte dann unter die Lupe genommen? Diskutiert werden auch die Altersgrenzen, nach denen Webseiten eingestuft werden. Vorgesehen sind die Klassifizierungen 6, 12, 16 und 18. Viele halten das für unpraktikabel. Angelehnt ist diese Einteilung an den Jugendschutz im Fernsehen. Doch das hat eben seine Grenzen, sagt der Fachjournalist Thomas Knüver.
Man kann nicht die Dinge, die man beim Fernsehen macht, einfach so übertragen. Wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, dass unsere Kinder heute viel internationaler sind als früher. Und das ist einfach eine solche Masse von Seiten, die dann aufgerufen werden, wo man sich einfach fragen muss, soll ein Kind tatsächlich 50 Mal am Tag fragen, kannst du mir die Seite freisperren?
Apropos Sperren. Mit den viel diskutierten und von der letzten Bundesregierung beschlossenen Internetsperren zur Bekämpfung der Darstellung von Kinderpornografie, flächendeckend und unter Einbeziehung des Bundeskriminalamts, hat der Jugendmedienschutzstaatsvertrag keine Gemeinsamkeit. Dies zu betonen ist Martin Stadelmeier von der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz wichtig. Die Schließung einer Website könne nur im Einzelfall und nach einem durchschaubaren rechtlichen Prozedere erfolgen.
Es muss konkret gesagt werden, welche Seite gegen das Gesetz verstößt und dagegen muss man dann vorgehen können. Das ist im Übrigen nichts Neues, sondern das ist die bisherige Regelung, wie sie im Jugendmedienschutzstaatsvertrag auch schon bestand.